Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 49. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen Swiss-US Data Privacy Framework, Regierungen versus Messenger und Fernmeldeüberwachung von 5G. Wir nehmen am Freitag, 30. August 2024 auf. Ich bin Kire.
Mein Name ist Jörg.
Und ich bin der Sven. Und ich steige auch gleich ein mit dem spannenden Thema Swiss-US Data Privacy Framework.
Was für ein schöner Name.
Oder? Da werden wieder viele Beamte gesessen haben und überlegt haben, wie man das wohl nennen kann.
Ich kenne Podcasts, die sind kürzer als dieser Titel.
Ja. Und es ist auch eine tatsächlich etwas längere Geschichte, die ich euch jetzt erzähle. Und ich habe überlegt, wo ich anfange und fangen wir in der Schweiz an und dem Datenschutzgesetz, dem DSG in der Schweiz. Das Schweizer Datenschutzgesetz ist am 1. September 2024, also dieses Jahr ein Jahr alt. Und sagt unter anderem in Artikel 3, dieses Gesetz gilt für Sachverhalte, die sich in der Schweiz auswirken, auch wenn sie im Ausland veranlasst sind. Und weiterhin in Artikel 16 Absatz 1, Personendaten dürfen ins Ausland bekannt gegeben werden, wenn der Bundesrat festgestellt hat, dass die Gesetzgebung des betreffenden Staates oder das internationalen Organ einen angemessenen Schutz gewährleistet. Oder wenn der Bundesrat diese Feststellung nicht gemacht hat, dann kann man auf entsprechende Garantien abstellen. Ausnahmen sind in Artikel 2 geregelt. Die Frage an euch, der Bundesrat, um es vorwegzunehmen, hat ja gerade die entsprechenden Angemessenheitsbeschluss gefasst. Mhm. Wie seid ihr seit Erlass des DSG vom 1. September 2023 bis zum 15. September 2024 eure Datenübertragung in die USA? Wie habt ihr die garantiert?
Du meinst die Standardvertragsklauseln?
Ja, habt ihr welche gehabt?
Ja, also nicht ich, aber allenfalls welche Dienste die Daten übertragen.
Genau, also so Fun Fact ist das DSG ist seit einem Jahr in Kraft und so richtig hat sich eigentlich keiner darum gekümmert, dass Daten in die USA, die ja kein angemessenes Datenschutzniveau bisher hatten, übertragen werden.
Aber ja, man muss noch sagen, dass das Datenschutzgesetz ist ursprünglich 1992 in Kraft getreten. Jetzt hatten wir die Überarbeitung, die Totalrevision, die im letzten Jahr in Kraft getreten ist. Und dieser Artikel 3, der ist auf jeden Fall neu, dass es auch für Sachverhalte gilt, die sich in der Schweiz auswirken und im Ausland gemacht werden. Und der Artikel 16 Absatz 1 mit der Datenübertragung ins Ausland, den gab es schon früher.
Genau, den gab es früher aber anders. In dem alten Artikel 6 Absatz 1 der früheren Fassung hieß es, Personen dürfen nicht ins Ausland bekannt gegeben werden, wenn dadurch die Persönlichkeit der betroffenen Person schwerwiegend gefährdet würde, namentlich weil eine Gesetzgebung fehlt, die einen angemessenen Schutz gewährleistet. So, also Schutzumfang schon ähnlich, aber war anders. Also lange Rede, kurzer Sinn. Bisher hat sich eigentlich in der Schweiz nicht so richtig jemand drum gekümmert, ob die Daten jetzt in die USA ohne angemessenes Datenschutzniveau übertragen wurden. Aber der Bundesrat hat kürzlich einen entsprechenden Beschluss gefasst. Und um festzustellen, welches Land jetzt ein angemessenes Datenschutzniveau hat, gibt es eine Liste mit dem angemessenen Datenschutzniveau und zwar in der Anlage zur Datenschutzverordnung. Die Anlage zur Datenschutzverordnung haben wir euch ebenfalls in den Shownotes eingestellt und da findet man sehr viele interessante Länder. Unter anderem sind es jetzt 43, demnächst wären es 44, weil die USA dazukommen. Da finden sich so Länder wie logischerweise Deutschland, aber auch Andorra, Bulgarien, Uruguay, Italien, Lettland, Liechtenstein. Also diverse Länder, die ein angemessenes Datenschutzniveau haben. Und wenn man halt in dieser Liste mit drinne ist, dann hat der Bundesrat das angemessene Datenschutzniveau festgestellt. Dann kann man lockerflockig dahin übertragen. Und die USA, wie gesagt, waren bisher nicht dabei. Und warum waren die USA bisher nicht dabei? Sagen wir mal so, es ist kompliziert mit den USA. In dem Fall datenschutzrechtlich kompliziert. Und zwar nicht nur seitdem es die DSGVO gibt, muss ein Datentransfer in andere Staaten ein angemessenes Datenschutzniveau haben. Es gibt Bekanntermaßen haben wir auch schon ein paar Mal hier miteinander diskutiert. In den USA viele Überwachungsgesetze, zum Beispiel den Cloud Act. Und dann gibt es auch immer wieder Berichte über massenhafte Überwachung, zum Beispiel an Internetknotenpunkten. Und dem gegenüber steht natürlich der Schutz von europäischen oder auch von Schweizer Personendaten. Um zu erreichen, dass die Daten in den USA sicher sind, hatte man dann zunächst das EU-USA Safe Harbor Abkommen. Das stammte aus dem Jahre 2000 und es gab einige Kritik an diesem sogenannten Safe Harbor Abkommen. Der Düsseldorfer Kreis hat 2010 erklärt, dass man sich auf den Datenexport in die USA nicht verlassen dürfte, und dann auch die Enthüllungen von Edward Snowden haben dann die Datenschutzbehörden veranlasst, da Verbesserungen zu fordern, und letztendlich hat auch die EU dann angekündigt. Vor dem Lichte von der Veröffentlichung rund um PRISM scheint es erforderlich, dass man das Datenschutzniveau entsprechend anpasst. Passiert es dadurch aber erstmal nichts, sondern dann kam Kritik auch von einem sogenannten Herrn Max Schrems, der uns noch öfters begegnen wird in meiner Geschichte, aus Österreich. Und er machte es dann mit Schrems 1 öffentlich. Am 6. Oktober 2015 erklärte dann der Europäische Gerichtshof, dass das Datenschutzabkommen Safe Harbor nicht den Anforderungen an den europäischen Datenschutz entspricht. In der Schweiz gab es ein analoges Safe Harbor Abkommen. Und da die Entscheidung des EuGHs ja in der Schweiz nicht gelten, sagte der EDIP dann immerhin nach 7 Tagen nach der Entscheidung, auch das Abkommen zwischen der Schweiz und den USA wird durch diesen Entscheid in Frage gestellt. Mit anderen Worten, auch das Safe Harbor Abkommen, was die Schweiz hatte mit den USA, ist dadurch erstmal kassiert worden. Folge war, dass es kein Datenschutzabkommen gab mit den USA und alle mussten sich behelfen. Standardvertragsklauseln, andere Garantien oder, wie wir anfangs besprochen haben, die Daten werden einfach übertragen und keiner kümmert sich. Nach mehrmonatigen Verhandlungen wurde dann das Nachfolgeabkommen nach dem Safe Harbor Abkommen, das sogenannte EU-USA-US Privacy Shield, am 12. Juli 2016 von der Europäischen Kommission angenommen. Da wurde also ein Angemessenheitsbeschluss gefasst nach Verhandlungen mit den USA, und die Europäische Union hat dann gesagt, na, da haben wir nach Safe Harbor jetzt aber ein besseres Datenschutzniveau. Es gibt strengere Auflagen für Unternehmen, die Daten verarbeiten. Es gibt klare Schutzvorkehrungen und Transparenzpflichten beim Datenzugriff von US-Behörden. Es gibt einen wirksamen Schutz der Rechte des Einzelnen zur Durchsetzung des Datenschutzes und so weiter, wie es dann immer erzählt wird. Aber natürlich gab es auch Kritik an diesem Datenschutzabkommen. Um die Kritik zu überspringen, die deckt sich mit dem, was wir auch immer diskutieren. Kritik kam dann auch von einem sogenannten Herrn Max Schrems aus Österreich, den kennt ihr schon. Und er machte es dann mit Schrems 2 auch öffentlich. Am 16. Juli 2020 hat der EuGH entschieden und hat gesagt, auch das Privacy Shield gewährleistet keinen angemessenen Datenschutz in den USA. In der Schweiz.
Es wird langsam repetitiv.
Täglich grüßt das Murmeltier. Ja, es geht noch weiter. In der Schweiz gab es ein analoges Abkommen, das hieß Swiss Privacy Shield. Und nach dem EuGH-Entscheid vom Juli 2020 sagte der EDIP, nach vertiefter Analyse kommt der EDIP in seiner Stellungnahme vom 8.9.2020 zum Schluss, dass das Privacy Shield-Regime trotz der Gewährung von besonderen Schutzrechten für Betroffene in der Schweiz kein adäquates Schutzniveau für Datenbekanntgaben und so weiter bietet. Mit anderen Worten, auch das war dann Geschichte. Das zugrunde liegende Problem bei allen diesen Themen ist natürlich die Frage, inwieweit amerikanische Behörden auf diese übermittelten Personendaten zugreifen können. Und die Frage ist, wie können eigentlich sich Bürger gegen Überwachungsmaßnahmen aus den USA oder in den USA im Hinblick auf diese Personendaten wehren? Und jetzt sind wir in der Gegenwart, und zwar alles neu macht das in dem Fall Data Privacy Framework, das europäische. Das ist der europäische Beschluss, der nun am 10. Juli 2023, nachdem es eine Executive Order von Präsident Biden gab, im Hinblick auf den Datenschutz, hat die EU-Kommission einen Angemessenheitsbeschluss gefasst und hat gesagt, die Datenübertragung in die USA ist aufgrund des EU-US Data Privacy Framework möglich, weil jetzt alles besser wird und die Datensicherheit noch viel besser gewährleistet ist, die Rechtsdurchsetzung viel besser gewährleistet ist und man alles besser macht, als es vorher war. Und dann kommen wir zu dem Anfang der Geschichte. Am 14.8., also jetzt so ein Dreivierteljahr, fast ein Jahr, nachdem der Angemessenheitsbeschluss der EU da war, hat nun auch der Schweizer Bundesrat das angemessene Datenschutzniveau festgestellt in seiner Sitzung. Und Unternehmen können dann halt auch, Schweizer Unternehmen können an zertifizierte Unternehmen in die USA ohne zusätzliche Garantien die Daten übertragen. Es gilt dann ab 15. September 2024, ist das dann also ohne weitere Garantien möglich und dann auch sodass die Datenübertragung in dem Fall dann auf Artikel 6 Absatz 1 des Datenschutzgesetzes gestützt wird. Wie ist meine Einschätzung dazu und was können wir dazu diskutieren? Die Datenübertragung in die USA wird natürlich einfacher, weil bisher musste man entweder zusätzliche Garantien nutzen oder eine Einwilligung sich zum Beispiel einholen. Konnte es halt mit einer Einwilligung der betroffenen Person Daten übertragen. Also meine anwaltliche Empfindung war, so richtig hat sich keiner dafür interessiert, dass die Datenübertragung, im Übrigen wäre es bußenbewehrt bei vorsätzlicher Handlung, die Übertragung ins Ausland, in dem Fall in ein Ausland ohne angemessenes Datenschutzniveau, aber faktisch hat sich keiner darum gekümmert. Und dann gibt es eine Webseite, die wir euch ebenfalls verlinken. Und zwar auf dieser Webseite findet man dann sehr lustiger Grafik sämtliche Unternehmen. Und dann gibt's so grüne Pünktchen. Ihr seht es nicht. Ich habe hier ein entsprechendes Foto da. Und da ist dann grün gepunktet zum Beispiel das EU-US Data Privacy Framework, das Swiss-US Data Privacy Framework und das UK Extension to the EU-US Data Privacy Framework. Also das amerikanische Unternehmen. Ihr seht Jörg gerade nicht, ja, klappt gerade weg. Die Unternehmen können halt hier mit grünen Punkten signalisieren, dass sie da entsprechend die Daten ordnungsgemäß verwenden.
Ja, aber es ist ja eine Selbstzertifizierung. Also die Unternehmen müssen sich und dürfen sich selbst in diese Datenbank eintragen. Und wenn sie in dieser Datenbank drin sind und diese grünen Punkte haben, dann ist die Übertragung in die USA an sie dann in Ordnung.
Genau, weil die Unternehmen gewährleisten oder geben an, dass sie die europäischen oder Schweizer oder UK Datenschutzvorschriften entsprechend anwenden würden oder sich daran halten würden und die entsprechenden datenschutzrechtlichen Garantien abgeben. Du hast es gerade gesagt, also so eine Selbstzertifizierung. Letztendlich wird man jetzt jedenfalls im unternehmerischen Bereich sicherlich vorher mal auf die Webseite schauen und schauen, ob ein Unternehmen dort gelistet ist, an die man Daten überträgt und ob die dann entsprechend erklärt haben. Und dann habe ich mir, weil du es sagst, mit der Selbstzertifizierung, habe ich gedacht, ich bin ja schlau und versuche mal, mich da einzuloggen und mal zu gucken, wie diese Selbstzertifizierung ausschaut. Und wenn man auf diese Webseite geht, da gibt's halt so einen Reiter für Selbstzertifizierung. Bin jetzt nicht über ein VPN gegangen, sondern ganz normal aus der Schweiz. Und dann kommt aber, wenn man auf die Selbstzertifizierung gehen möchte, ein sehr umfassender Hinweis. Und zwar, den wir euch ebenfalls verlinken. You are accessing a US Government Information System, which include all computers, networks und so weiter. You may access this information system for authorized use only. Also die unerlaubte Nutzung dieses Systems ist nicht erlaubt. Da war ich dann etwas vorsichtig, weil ich möglicherweise dann doch nochmal in die USA reisen möchte und habe gedacht, vielleicht doch keinen Testunternehmens-Account anlegen, um mal zu schauen. Und spannenderweise werde ich auch informiert, dass the government may monitor, intercept, audit and search and size any communication und data, die du dort entsprechend eingibst, also auf der Datenschutz Webseite des DPF.
Hast du vom Widerspruchsrecht Gebrauch gemacht?
Ja, ich habe mal überlegen, ob man da bei der Government einen Auskunftsanspruch geltend machen kann und mal nachfragt, welche Daten da nun gespeichert sind. Also Selbstzertifizierung der Unternehmen. Und nun ist die große spannende Frage, kommt Schrems 3? Und wir erzählen dann irgendwann wieder darüber. Jörg schüttelt die ganze Zeit den Kopf.
Es ist für mich einer dieser Fälle, wo der politische Wille, die juristische Realität und der gelebte Alltag auf drei verschiedenen Planeten sind.
Ja, und sie kollidieren halt immer wieder. Und darum, jetzt kommen wir dann gleich nach noch, was das allenfalls bedeuten könnte. Oder andersrum, das zugrunde liegende Problem ist ja nicht gelöst. Das zugrunde liegende Problem ist ein Massenüberwachungsprogramm oder mehrere Massenüberwachungsprogramme und entsprechend kein Datenschutz, wie man das haben möchte.
Und solange das nicht gelöst wird, können wir auch Verträge schließen, so viel wir wollen. Und es wird nicht besser.
Und die meisten haben bisher in ihrem Alltag vorher nichts gemerkt, heute nichts gemerkt und werden morgen nichts merken, wenn einfach die meisten daran vorbeiarbeiten und weitermachen wie bisher. Also eben, das sind diese drei eben der politische Wille, hey, wir wollen etwas da machen. Die Juristen mit Ausnahmen und Klauseln und Texten, die kein Nicht-Jurist überhaupt noch verstehen kann.
Auch Juristen nicht.
Auch Juristen nicht. Oh, das ist sehr beruhigend.
Also eben das grundlegende Problem ist für mich eigentlich wie klar und ist auch wirklich ein Problem. Aber auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht vergessen, wie scheinheilig wir eigentlich sind. Weil wir haben auch Massenüberwachungsprogramme. Gerne mal ein Auskunftsgesuch an den Dienst Cyber schicken, der die Kabelaufklärung macht und mal danach fragen, welche Daten denn bearbeitet werden. Also von daher, wir sind nicht wirklich besser.
Ja, wahrscheinlich machen wir weniger, weil wir weniger Fähigkeiten, weniger Ressourcen in dem Bereich haben und nicht, weil wir wirklich politisch grundsätzlich eine andere Überzeugung haben. Also zumindest nicht in den Diensten, die das durchführen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung hier in Europa und vielleicht in der Schweiz ein bisschen anders ist als in Amerika. Auch der Zugang oder wie man grundsätzlich mit Privatsphäre umgeht, da gibt es Unterschiede. Aber schlussendlich, die schlimmen Sachen machen ja die Behörden, die darauf spezialisiert sind und die sind in allen Ländern wahrscheinlich ähnlich gickrig.
Ja gut, die Amerikaner haben halt den großen Vorteil, sie sind halt hochprofessionell mit ihren Überwachungsmaßnahmen. Wir haben es jetzt kürzlich erst gesehen, also so ein bisschen die Abwägungsfrage, Taylor Swift-Konzert in Wien. Also nahezu sämtliche Hinweise zu terroristischen Aktivitäten kommen ja aus den USA. Auf der anderen Seite bleibt der Datenschutz halt auf der Strecke. Und so meine Einschätzung ist ja, das wird jetzt auch mit dem neuen Privacy-Framework sich nicht ändern, weil die Überwachungsmaßnahmen sind ja weiterhin vorhanden. Du wirst auch nicht informiert, wenn die amerikanischen Behörden da Datenabgriffe in Unternehmen machen. Und die Rechtsdurchsetzung, also ich glaube, da ist jetzt mit dem neuen Framework irgendwie irgendeine Behörde installiert, wo du dich dran hinwenden kannst. Aber eine einfache Rechtsdurchsetzung oder in einem amerikanischen Unternehmen jetzt einen Auskunftsanspruch nach europäischen Standards oder Schweizer Standards zu machen, ist ja faktisch unmöglich.
Und wenn etwas dann geschehen ist, also die Wiedergutmachung oder das Verhindern eines Schadens, das ist dann nochmal etwas anders, oder? Also wenn du ausspioniert worden bist etc., dann ist der Schaden häufig auch schon passiert. Und das nützt dann auch nicht, wenn du weißt, dass es wirklich passiert ist, also das macht ja die Sache dann auch nur in Teilen besser.
Du könntest die Löschung fallen, also könntest natürlich der Auskunftsanspruch ist ja immer so die Vorstufe und dann könntest du ja die Löschung oder Berichtigung im Nachgang verlangen. Aber jetzt mal, also das werden wir vermutlich in unserem Leben nicht mehr erleben, dass du an den amerikanischen Geheimdienst oder an irgendeinen anderen Geheimdienst herantrittst und sagst, lösche bitte mal meine unrichtigen Daten oder lösche meine Daten. Also so muss man sich ja nichts vormachen. Ja,
und sie das auch befolgen. Sagen kann ja. Man das 100-mal am Tag.
Also Schrems 3 wird sicherlich kommen. Max Schrems hat angekündigt, auch dagegen zu klagen. Und er sagt selber, dass die Kommission, die in dem Fall die EU-Kommission, zum zweiten Mal den Europäischen Gerichtshof ignoriert. Wir warten also ab und täglich grüßt dann das Datenschutzmurmeltier in dem Fall.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zum zweiten Thema. Letztes Wochenende wurde Pavel Durov verhaftet und zwar in Frankreich. Falls euch der Name nicht sagt, das Programm, das er geschrieben, erfunden, entwickelt hat, das kennt ihr höchstwahrscheinlich. Das ist nämlich Telegram. Eines dieser Messenger-Programme mit einem blauen Hintergrund und einem weißen Papierflieger als Symbol. Pavel Durov ist durchaus eine interessante Persönlichkeit, eine streitbare Persönlichkeit. Er ist Russe. Er scheint sehr IT-affin zu sein. Er sieht sich selber als digitalen Nomaden. Und bekannt wurde erstmals, als er das sogenannte V-Kontakte, VK, entwickelt hat. Das ist so das russische Pendant zu Facebook. Und ist jetzt auch in Russland, da unterdessen sehr viele westliche Services gesperrt sind, auch in dem Sinn das Netzwerk in diesem Stile. Wohlgemerkt, er ist selber nicht mehr dort engagiert, weil der russische Staat wollte immer mehr eingreifen in die Geschäftstätigkeit. Wahrscheinlich Überwachung, Moderation oder auch ja die Algorithmen steuern, wer was, wann, wie oft zu sehen bekommt. Der russische Staat ist in Sachen Propaganda durchaus ein erfahrener Player. Pavel Durov wollte dann das nicht mehr mitmachen, hat sich auskaufen lassen, hat sich verabschiedet und in dem Moment auch Russland verlassen und sich dann eben mehr als Weltenbürger gesehen. Er hat unterdessen noch Pässe aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, aus Frankreich und von einem kleinen Staat in der Karibik mit oder 50.000 Einwohnern. Wie heißt das? St. Kevin and Nevis, wenn ich das jetzt wieder richtig in Erinnerung habe. Aber er hat nicht nur dieses VK, also dieses russische Facebook entwickelt, sondern eben auch Telegram. Und das gehört nach wie vor ihm. Es ist ein durchaus respektabler und sehr erfolgreicher Messenger mit schätzungsweise 900 Millionen Nutzern weltweit und das bei erstaunlich wenigen Mitarbeitern. Man schätzt so um die 50 Mitarbeiter. Und da sollte es jetzt bei den einen oder anderen schon mal Klick machen. Also erstens mal, er kann scheinbar gut Programme aufsetzen, die doch stabil laufen und so viele Kunden bedienen können mit so vielen Mitarbeitern. Also das ist eine respektable Leistung. Was aber ist, mit 50 Mitarbeitern ist keinerlei Moderation möglich. Jetzt will ich dann sagen, Messenger, das sind ja Privatnachrichten, wieso muss da moderiert werden? Da bin ich ganz eurer Meinung. Wenn ihr im 1:1 Austausch oder in kleinen, klar definierten Gruppen euch untereinander austauscht, da hat niemand auch nur mitzuhören, geschweige denn zu moderieren, ganz auf eurer Seite. Jetzt aber zu den Angeboten von Telegram gehören unterdessen auch Kanäle etc., die de facto öffentlich sind, also Kanäle, die ein User-Limit von 100.000, 200.000 hat und ganz klar keine geschlossene Gruppe mehr sind, sondern mehr dann wie eine Social-Media-Plattform funktionieren, wo die Admins dieser Kanäle, also der innere Kern der Kanäle, Posts machen können und alle anderen die sehen und darauf reagieren können. Also es kann nicht jeder in diesem Kanal jederzeit alles schreiben, aber man kann auf die Posts des inneren Kerns der Admins reagieren. Und das ist dann halt schon nicht mehr die klassische Messenger-Charakteristik von einem, ich sage jetzt mal, Privatgespräch oder auch, keine Ahnung, eines Vereinsvorstandes, einer Radsportgruppe oder was auch immer. Hier geht es wirklich darum, möglichst die große Öffentlichkeit zu erreichen. Und da ist es meiner Meinung nach schon ein anderer Aspekt, da braucht es durchaus Moderation, weil das wissen wir unterdessen von anderen Kanälen, die werden sehr schnell, sehr gern von anderen erobert und dann für ja Propaganda, Fake News bis hin zur Organisation von Verbrechen, Drogenhandel etc. genutzt. Und genau in diesem Bereich hat Telegram einen guten Ruf. Es wird anscheinend wirklich sehr oft in der organisierten Kriminalität verwendet oder bei irgendwelchen schäbigen Geschäften etc. Warum das? Ja, jetzt, die viele sagen, ja, das ist die Sicherheit, das ist der sicherste Messenger, den es gibt. Da muss ich euch leider enttäuschen. Nein. Telegram verschlüsselt eure Nachrichten per Default nicht. Das heisst, auf ihren Servern sind die Nachrichten für Telegram einlesbar. Sie verschlüsseln sie nur dann, wenn ihr einen sogenannten Secret Chat eröffnet und das ist ein 1:1 Kanal, also wo nur zwei Personen sich miteinander austauschen. Sobald ihr eine Gruppe habt oder einen größeren Kanal, ist das gar nicht möglich. Also das heisst, hier ist ihr Telegram im Vergleich, sagen wir zum Beispiel WhatsApp, Signal, aber auch Threema deutlich schlechter aufgestellt. Zudem verwenden sie ein Protokoll, das von anderen ein eigenes Protokoll, das von den anderen so mit Nasenrümpfen angeschaut wird. Man ist sich nicht sicher, ob das mit den Protokollen, die zum Beispiel Threema verwendet, mithalten kann. Jetzt, warum hat aber Telegram diesen guten Ruf? Meiner Meinung nach liegt das schlicht und einfach an der Person Pavel Durov. Er verweigert sich nämlich schlicht und einfach mit Behörden zusammenzuarbeiten. Also dem kannst du einen Brief schicken, da kannst du gleich auch der NSA sagen, sie sollen Daten von dir löschen. Das ist bei Durov etwa gleich erfolgreich. Er weigert sich einfach mitzumachen und es ist ihm gelungen, seine Infrastruktur global so zu verteilen, dass man ihn auch nicht irgendwie locker abschalten könnte. Also man kann nicht irgendwie einen einzelnen Server rausnehmen und das Netzwerk stürzt in sich zusammen.
Gab es nicht einen Fall in Deutschland, wo die Behörden jahrelang versucht haben, einen Brief zuzustellen?
Ja, nicht einen, ich glaube, ja. Telegram erlangte in Deutschland Berühmtheit irgendwie vor 3-4 Jahren. Und zwar, da gab es noch das Netzwerksdurchsetzungsgesetz. Also ein bundesdeutsches Gesetz, was den Anbietern bestimmte Meldewege zu auferlegte, wenn du halt Beschwerden an das Netzwerk hast. Und du musstest einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten benennen. Die großen Netzwerke, also Facebook und so weiter, die haben das entsprechend gemacht. Telegram, wie Jörg gerade dargestellt hat, hat sich dafür überhaupt nicht interessiert. Also die hatten weder ein Meldeverfahren, wie man es jetzt so von sozialen Netzwerken kennt, wo kannst du dann Spam oder Straftaten und so weiter melden. Das haben die nicht gemacht und auch einen Zustellungsbevollmächtigten hatten die nicht. Und dann hat die Bundesnetzagentur, die war dafür zuständig, oder Bundesjustizministerium, ja, weiß ich jetzt ja nicht. Die haben dann ein Bußgeld oder wollten ein Bußgeld verhängen in Höhe von 4-5 Millionen wegen dem fehlenden Meldeweg und der fehlenden Zustellungsbevollmächtigung. Und da hörte man zum ersten Mal, dass dass Telegram in Dubai sitzt. Und als die versucht haben, dort in Dubai zuzustellen, trafen die nur ein, so jetzt mal aus meiner Erinnerung, ein leeres Haus mit einem Briefkasten an. Aber keine Struktur, die darauf schließen lassen würde, dass da eins der größten Messenger-Dienste oder Netzwerke sitzt. Die konnten also auch mit Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten mit internationaler Rechtshilfe waren die nicht in der Lage zuzustellen, und die Zustellung ist ja erforderlich in einem jetzt, ich sag's mal, Verwaltungsverfahren, um überhaupt eine Zwangsvollstreckung zu machen. Die konnten also nicht zustellen, mit der fehlenden Zustellung konnten die auch kein Bußgeld beitreiben, sodass die dann am Ende des Tages haben die dann im Bundesanzeiger eine öffentliche Zustellung gemacht und haben eben quasi über den Bundesanzeiger zugestellt. Und dann war der Moment gegeben, wo er reagiert hatte und dann halt auch, also das Verfahren dauerte 2 Jahre.
Der Postweg war 2 Jahre.
Also schon ein wirklich aufwendiges Verfahren. Und daraufhin, nachdem die dann die öffentliche Zustellung gemacht hatten, weil wenn dann zugestellt ist, könntest du schon überlegen, ob du vielleicht vollstrecken kannst, irgendwie auch in Sachwerte und so, ne? Und daraufhin meldet sich dann eine deutsche Anwaltskanzlei und hat dann die Interessenvertretung von Telegram angezeigt. Häufig in dem Verfahren selber nichts, die mussten trotzdem zahlen.
Also ich habe genau einen Fall gefunden, wo tatsächlich mal mit den Behörden zusammengearbeitet habe, und zwar auch Deutschland, das Bundesinnenministerium, BMI, hat mal bestätigt, dass ihnen der Messenger-Dienst Daten übergeben hat. Aber das war irgendwie 2022, also keine Ahnung, ob er dort einen Strategiewechsel macht und wieder rückgängig macht, aber das ist wirklich so. Also keine systematische Zusammenarbeit, weder im Guten noch im Schlechten, weder in der richtigen Dosis noch übertrieben. Jetzt, warum hat Frankreich das gemacht? Das ist natürlich die Anklagepunkte. Wir haben euch die verlinkt im Watson-Artikel. Das sind so die klassischen Dinge mit eben mangelnder Zusammenarbeit mit der Behörde, Verbreitung von pornografischen Inhalten, speziellen Kindern, also mit Minderjährigen etc.
Totschlagargument,
dann Kryptosachen, Beihilfe zu Verbrechen und so weiter. Also es ist so mal einfach ein bunter Strauß, damit sie nicht ein leeres Blatt haben als Anklageschrift.
Das Sammelsurium des Strafgesetzbuches höchstwahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Er wurde verhaftet am Flughafen, er ist mit seinem Privatjet gelandet und wurde verhaftet. Da haben sich auch viele gefragt, hey, ist der so naiv? Hat er irgendwie geglaubt, dass ihm nichts passieren kann? Oder gibt es noch andere Gründe? Also unterdessen ist er wieder auf freiem Fuß, darf Frankreich nicht verlassen und muss mich 2x in der Woche auf einer Polizeistation melden. Bitte, liebe Zuhörer, seid uns nicht böse, falls unterdessen, seit wir diese Aufnahme gemacht haben, die Welt schon wieder anders aussieht.
Meinst du, er ist noch da?
Vielleicht genau jetzt, wo wir drei hier in diesem wunderschönen Büro sitzen und das aufnehmen, kann alles passiert sein.
Aber er ist ja rechtstreu, er wird ja bestimmt die Auflagen erfüllen, oder?
Neben diesen Sachen, dem schmuddeligen Dingen, die auf seinem Netzwerk passieren, abgesehen, gibt es noch 2 weitere Theorien, die durchaus einen Gedanken wert sind. Das eine ist, die russische Armee oder zumindest deren Soldaten benutzen Telegram intensivst, also auch im Angriffskrieg gegenüber der Ukraine. Anscheinend fast mehr als ihr eigenes Equipment und die offiziellen oder die offiziellen Kanäle des Militärs. Ich schätze mal, weil es einfach praktischer und zuverlässiger ist. Weil vielleicht Frankreich hier Einfluss nehmen, um nach gewisse militärischen Daten zu kommen oder dieses Netzwerk dort auszubremsen. Das wäre eine Möglichkeit. Und aber eine noch spannende Variante, ein ähnlicher Charakter. Frankreich hat eine sehr interessante Außenpolitik in Frankreich, speziell in Nordfrankreich, wo sie auch früher Kolonien hatten, teilweise immer noch stark engagiert sind. Dort haben sie aber in den letzten Jahren an Einfluss, Position und Macht verloren. Und dieses Machtvakuum wurde von der Wagner-Truppe, Russland, ausgefüllt oder auch gefördert. Und die haben anscheinend im Nachhinein dann Telegram genutzt, um Fake News über Frankreich zu verbreiten, um die Stimmung gegen Frankreich anzuheizen. Und das könnte natürlich auch ein Grund sein, dass Frankreich hier Telegram irgendwie eins zurückwischen will. Spannend ist jetzt, unabhängig von dem, was der Grund ist, Russland kämpft jetzt zugunsten von Pavel Durov. Also, sie haben ihn mal zu einem Persona non grata erklärt mit diesem V-Kontakte-Netzwerk, weil er ihnen nicht geholfen hat bei der staatlichen Kontrolle. Und jetzt verteidigen sie ihn. Ich finde das immer wieder spannend, wie plötzlich so Allianzen wechseln.
Also ich habe noch eine Theorie, die mir gerade einfällt. Ihr erinnert euch doch an Wirecard. Mhm. Wirecard war ja eine große deutsche Bank, sehr erfolgreich und so weiter. Und wie heißt der Typ, der da abgehauen ist? Masolek oder keine Ahnung was. Ja. So, der stellt sich ja nun heraus, dass der ja vermutlich dann doch mehr mit den russischen Geheimdiensten zusammengearbeitet hat, als man gedacht hat und möglicherweise über Wirecard natürlich auch an Informationen gelangt ist. Eventuell ist der Typ natürlich, der Pavel, ja nicht wirklich abgehauen nach Dubai, sondern ist quasi genauso wie Wirecard so ein Vorzeigeunternehmen, um... Bloß eine Vermutung, man weiß es nicht
genau. Also ich muss jetzt sagen, dass jetzt Russland sich so stark einsetzt, ist natürlich einfach anti-westlich, das werden sie sicher als Grund nehmen.
Ja.
Aber wenn das Netzwerk bei ihnen militärisch tatsächlich solch einen Nutzen hat, sind sie natürlich darauf angewiesen, dass das nicht geknackt wird. Also wenn jetzt plötzlich Pavel sagt, okay, hey, ich mache mit dem Westen den Deal meines Lebens, dafür gebe ich denen alle Daten frei, was das russische Militär über Telegram kommuniziert, das wäre natürlich abartig.
Ja, oder der Pavel ist wirklich noch auf der anderen Seite und also meine, so ist ja schon eine schillernde Figur, oder?
Ja. Oh ja.
So, der hat, wie viele Kinder hat er?
Selber gezeugt hat er auch ein paar, aber ist noch ein sehr aktiver Samenspender für Samenbanken. Er soll über 100 Kinder weltweit haben. Und seine Instagram-Bilder sind auch Selbstinszenierung bis zum geht nicht mehr. Also er ist ein sehr bunter Vogel.
Das ist eigentlich noch interessant, noch ein Gedanke oder eine Anmerkung zu Russland. Hat Russland nicht gerade diese Woche YouTube und Signal gesperrt?
Ja, das ist korrekt. Also gesperrt zuerst, glaube ich, nur verlangsamt. So, dass es eigentlich, vor allem YouTube natürlich, eine Videoplattform ist auf ein gewisses Maß an Geschwindigkeit angewiesen. Jetzt bin ich nicht sicher, ob es schon ganz gesperrt ist, aber sie haben dort den Hahn zugedreht, fast im wortwörtlichen Sinne. Noch ein kleiner Hinweis für alle, die sich aufs Abenteuer Telegram einlassen wollen. Es gibt zwei Versionen von Telegram und ich meine jetzt nicht das Mobile-App versus die Version im Browser, Desktop-mäßig, sondern es gibt zwei Mobile-Versionen. Wenn ihr im Google Play Store die offizielle Version herunterladet und installiert, dann bekommt ihr ab und zu die Ansicht, dass diese Nachricht nicht angezeigt werden kann, also ein gewisses Maß an Moderation. Wenn ihr aber, und dazu müsst ihr euer Smartphone ein bisschen noch einstellen, wenn ihr direkt auf der Website von Telegram das Softwarepaket herunterlädt und manuell installiert, dann sind diese Filter weg. Also auch dort versucht er gegenüber Google schön brav zu sein und sagt, nein, wir machen Moderation, wir verhindern Hate Speech und ich weiß nicht was. Aber wer es weiß, der kommt auch an die richtige Version heran.
Funktioniert das dann auch mit Apple, mit den alternativen App Stores?
Das habe ich jetzt noch nicht herausgefunden, respektive in den Berichten, die ich gelesen habe, wurde das nirgends erwähnt, wie ob man das auf Apple auch umgehen kann.
Schon interessant, das heißt eigentlich auch die Nachricht wird nur einfach nicht angezeigt in der App und es ist nicht wirklich eine, in dem Sinne eine Moderation oder Löschung auf dem Server, sondern es ist nur ein Flag.
Das muss so sein, sonst könnte ja das nicht so nicht funktionieren. Ja, wie seht ihr es so? Ist das ein Held der Free Speech? Ist das einer, der einfach sein Ego auslebt oder Nutzt ihr Telegram? Ich persönlich nicht.
Ich habe es auch nie wirklich verwendet. Ich bin da mal hin und wieder mal irgendwie in einen Kanal rein, aber über den Webbrowser, um mal irgendwie durch ein paar Nachrichten zu stöbern, wenn mich was interessiert hat. Aber ansonsten habe ich da nie einen sinnvollen Zugang zu Telegram gefunden.
Also ich habe Telegram, aber so als Messenger-Dienst, also Nachrichtenübermittlung. Ich habe also bisher weder ein Interesse gehabt, da irgendwelchen Kanälen zu folgen, noch habe das so als Kanal verstanden, ne, wo man halt irgendwelchen Leuten folgt und da, aber wenn man den so, also wenn man das so sieht, der reist da mit dem Privatjet ein, wird da festgenommen, so, das ist schon so ein bisschen Geheimdienstkrimi irgendwie so, ne? So, und wenn man dann im Nachgang hört, was für eine Persönlichkeit in Anführungsstrichen der ist, vielleicht ein großartiger Programmierer, dann schon ein bisschen suspekt so, ne?
Weißt du eigentlich, woher sein Vermögen stammt? Ist das vom V-Kontakte verkauft?
Ich glaube eher von Date. Ich glaube, mit Telegram wollte er am Anfang gar nichts verdienen. Dann hat er mal eine Kryptowährung probiert, er und sein Bruder. Das ist irgendwie auch nicht gekommen und wurde verboten. Jetzt hat er tatsächlich Werbung auf Telegram. Und es gibt bezahlte Accounts. Ich glaube, also irgendwo ist es schon, wenn du das professionell nutzen willst, also wahrscheinlich irgendwelche Funktionen nutzen willst, dann musst du zahlen. Aber ich glaube, es ist mehr so knapp Break-Even, vielleicht noch leicht ein Verlustgeschäft. Er träumt auch davon, es an die Börse zu bringen. Das gäbe ihm natürlich massiv Vermögen, aber dann würde er natürlich ein bisschen Kontrolle verlieren. Du kannst nicht an die Börse gehen und dann noch dieses Spiel, das er jetzt treibt, weiterziehen. Also da muss er wissen, welcher Teil seines Egos ihm wichtiger ist. Das Reichsein oder das, ich mache, was ich Lust habe, Ego.
Na gut, aber ein bisschen finanzielle Mittel hat er ja, ne?
Ja, also
wenn er mit dem Privatchat unterwegs ist, muss irgendwie ein gewisser Grundstock.
Also mit so einer einfachen App, so, ne? Also jetzt nichts Weltberauschendes.
Er wird als Milliardär bezeichnet. Ich glaube, vieles
kann Milliardär,
ich, ja, ja, kommt aus der Zeit der V-Kontakt. Aber ich muss ehrlich sagen, meine Recherche hat sich jetzt ein bisschen mehr auf Telegram bezogen und nicht auf seine Finanzen. Für mich ist klar, wie gesagt, also was ich am Anfang erwähnt habe, ich finde Messenger, die sollten wirklich maximale Privat garantieren, dass das dann von gewissen Kriminellen missbraucht wird, ist für mich okay, so wie man ein Messer auch nützlich oder gefährlich einsetzen kann. Aber wenn er eine solche Kanäle macht, die mehr einen Broadcast-Charakter haben, mehr einen Social Media, einen Nachrichtenkanal-Charakter haben, dann gehört für mich schon ein gewisses Maß an Moderation dazu und auch Kooperation, wenn die Behörden konkrete Anschuldigungen haben. Ich möchte auch da keine Massenüberwachung. Nicht, dass man weiß, wer hat diesen Artikel alles gelesen. Aber wenn man sieht, dass einer systematisch Falschnachrichten, Fake News etc. ins Netz stellt, dass man dann konkret vorgehen kann.
Ja, oder gar halt eben tatsächlich auch strafrechtlich relevante Dinge, die dann auch irgendeine Art und Weise dann verfolgt oder aus der Welt geschafft werden müssen.
Also beim einen Video, das ich euch noch verlinkt habe von Morpheus, ein YouTuber, der macht da einen kleinen Quervergleich auch mit Threema und zeigt dort, wann und in welchen Fällen Threema mit den Schweizer Behörden zusammenarbeitet. Auch Threema versucht, möglichst alles abzuwehren, was gegen ihren Ethos in Sachen Privatsphäre und Datenschutz geht, abzuwehren. Aber sie anerkennen natürlich, dass irgendwo der Gesetzgeber auch seine durchaus legitimen Mittel hat, da etwas durchzusetzen.
Aber Threema ist da anders aufgestellt, ne? Also Threema ist halt kostenpflichtig und vermutlich gilt in dem Bereich jetzt wie überall, also so die Hoffnung zu haben, du hast einen kostenlosen Dienst, der deine Privatsphäre vollständig schützt. Also irgendwoher muss ja sowas auch bezahlt werden. So
und das sind auch keine öffentlichen Kanäle. Also es ist halt nur wirklich private Kommunikation.
Sie haben noch ein bisschen Business, aber auch dort Business intern. Also sie würden, glaube ich, nie Threema nutzen, um Medienmitteilungen zu verbreiten oder eben politische Kommentare an die breite Öffentlichkeit. Und hier hat Telegram einen Switch gemacht zum ursprünglichen Telegram, war tatsächlich auch nur Messenger, aber jetzt eben diese Kanäle sind immer mehr dazugekommen.
Gut, dann machen wir noch das dritte Thema. Das wäre, wie angetönt, Fernmeldeüberwachung von 5G-Netzwerken. Das ist ein Thema, das ich gerne etwas aufbringen möchte, da es etwas unter dem Radar fliegt. Und es geht hier um Überwachung im Rahmen des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, abgekürzt BÜPF. Da geht es hauptsächlich um Strafverfolgung, aber nicht nur. Also auch der Geheimdienst kann zum Beispiel über dieses Gesetz auf die Daten aus der Vorratsdatenspeicherung zugreifen. Und jetzt hier geht es jetzt hauptsächlich darum, um die Standortdaten von Handys, respektive halt dann von uns als benutzende Personen, die von den Providern gespeichert werden müssen und für 6 Monate vorgehalten werden, wenn eine Kommunikation stattfindet. Ursprünglich war dies ja so, dass es jetzt bei dieser Vorratsdatenspeicherung dann hauptsächlich darum ging, oder eigentlich tatsächlich darum ging, eine Kommunikation zwischen 2 Personen, also von Mensch zu Mensch, festzuhalten. Also wer hat mit wem, wann, über welche Nummer, wie lange kommuniziert. Und das ist natürlich jetzt mittlerweile im Zeitalter der Smartphones ziemlich anders. Also wir kommunizieren hauptsächlich, wenn wir jetzt nicht irgendwie sprechen oder SMS oder Nachrichten schicken, sondern die Apps, die wir so verwenden, die kommunizieren auch ohne unser Zutun, weil sie ein Update installieren, weil sie Daten anfordern, zum Beispiel für eine Karte, Fahrplaninformationen oder gucken, ob eine E-Mail angekommen ist oder eine Messenger-Nachricht. Also wir sind in dem sind permanent verbunden und dann hinterlassen dann auch entsprechend unsere Daten und unsere Spuren, indem wir unser Handy mit uns herumtragen. Nun findet aktuell im Handynetzwerk gerade ein Technologiewandel statt. Immer mehr Geräte und auch Netzwerke werden 5G-fähig. Und in diesem Zusammenhang verändern sich auch die Daten, die bei der Kommunikation anfallen. Und auch in dem Zug gab es bereits Anpassungen an den Überwachungsgesetzen. Respektive betrifft es in diesem Fall hauptsächlich eine Verordnung. Und zwar ist das die Verordnung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs FÜPF. Dazu gab es eine Vernehmlassung bereits 2022. Wir haben uns auch als digitale Gesellschaft hier ausführlich geäußert, genützt hat es in diesem Fall leider nicht allzu viel. Das Ziel der Revision war, das ist ein Zitat, dass die Überwachung auf dem gleichen Niveau gehalten werden soll. Tatsächlich wurde sie aber stark ausgeweitet. Und das betrifft eben besonders diese Standortdaten, aber nicht nur. Hier wurden auch neue Überwachungstypen eingeführt. Also das sind Überwachungstypen, das sind Anordnungen, welche die Strafverfolgungsbehörden an die Provider stellen können. Und da geht es jetzt neu auch darum, den genauen Aufenthaltsort feststellen zu können. Früher war das der Wortlaut war der ungefähre Standort. Und das kommt daher, und das schreibt der Bundesrat dann auch selber, und das ist wiederum ein Zitat, diese Positionsbestimmung ist eine neue Funktion im Mobilfunknetz. Und er spricht dann auch von neuen technischen Möglichkeiten, die sich jetzt ergeben und daher auch die Verordnungsänderungen nötig machen. Technisch geht es dabei darum, dass das 5G-Netzwerk eben anders arbeitet als die Vorgängernetze. Bis anhin war es so, dass die meisten Masten, über die wir kommunizieren, aus 3 Antennen bestehen und die zusammen dann einen 360-Grad abdecken, also in alle Richtungen strahlen. So wusste man dann anhand des Ortes, wo die Antenne steht und in welche Richtung sie strahlt, also welche dieser 3 Antennen verwendet worden ist, den ungefähren Standort einer Person, die darüber kommuniziert hat. Bei 5G ist es nun etwas anders. Eine interessante Feststellung ist, dass es hier keine fixen Leistungen mehr gibt in der Antenne, sondern dass diese sich individuell nach dem Handy richtet. Und zwar danach, wie gut diese zu erreichen ist. Das Stichwort hierzu ist adaptiv. Also das heißt, die Antenne strahlt halt nur gerade so stark, damit sie das Handy erreichen kann. Und das heißt natürlich, es gibt nun mehr Daten auch, um halt feststellen zu können, wie nahe sich eine Person an der Antenne befindet. Und was auch dazu kommt, ist, dass 5G-Zellen in der Regel deutlich kleiner sind. Also der Bereich, den eine Antenne abdeckt, und das gibt dann auch, führt dann auch dazu, dass eine Positionsbestimmung immer besser, Anführungsschlusszeichen, wird. Aktuell ist es so, dass die entsprechende Verordnung, die wir jetzt eben gerade angesprochen haben, die wurde im letzten November beschlossen und sie trat auf den 1. Januar 2024 in Kraft. Und was jetzt ist, jetzt laufen verschiedene Übergangsfristen. Also die Provider müssen das nicht gleich sofort umsetzen, sondern es, da sie dann halt eben auch ihre Schnittstellen entsprechend anpassen müssen, damit die Daten dann abgegriffen werden können. Die laufen jetzt und die letzte Frist, die läuft Ende 2025 aus. Also spätestens dann müssen die Provider in der Lage sein, diese Daten dann zu liefern. Selber habe ich noch kein 5G-Handy. Das heißt, ich habe auch noch kein entsprechendes Datenauskunftsbegehren an einen Provider gestellt. Spätestens dann, wenn der Provider eben auch die Umstellung gemacht hat, also dass diese Überwachungen möglich sind oder diese genaueren Überwachungen möglich sind, müsste sich dies dann ja auch in der Antwort auf ein Datenauskunftsbegehren niederschlagen. Das heißt, das wird dann spätestens im übernächsten Jahr sicher spannend. Wenn jemand bereits Erfahrungen hat, dann bitte gerne bei mir oder uns melden.
Aber sag mal, Kire, ich habe jetzt, also du hast doch kein 5G, ich habe ja dafür zwei.
Du hast zwei
5G. Ich habe zwei, habe ich für dich also schon mit.
Du hast zwei Handys und wie viele SIM-Karten?
Achso, dann sind es drei, aber ich habe an einem Handy, ich hab an einem Handy zwei SIM-Karten. Also für dich schon mal 5G mit und für mich.
Ja, okay.
Jetzt werden von beiden SIM-Karten die Daten, also sind sogar unterschiedliche Provider. Also weil es ist halt eine deutsche SIM-Card mit Sunrise, Telekom und Sunrise und die andere ist Wingo, so.
Ja.
Dann werden zwei Daten erhoben. Also
ich würde auch vermuten, selbst wenn du sie beim gleichen Provider hast, würden sie das als separate Cases abspeichern.
Also diese zwei SIM-Karten zeichnen wahrscheinlich bei drei Providern Vorrat oder bei drei Providern Daten auf. Weil einerseits bist du ja hier zweimal in zwei Netze eingewählt. Also das heißt, einmal im Swisscom-Netzwerk über Wingo und das andere ist, das weißt du, wann ist es Roaming?
Sunrise, also,
oder? Genau, dann bist du bei Sunrise drin. Und wenn es jetzt in Deutschland eine Vorratsdatenspeicherung gäbe es da nochmals eine. Oder andersrum auch gesagt, wenn ich jetzt ein Datenauskunftsbegehren bei der Swisscom stelle oder einfach bei meinem Provider stelle, dann hat es da im Datenauskunft, in der Auskunft dann auch Angaben darüber drin, wenn ich im Ausland bin. Da steht dann nicht eine Antenne drin. Also wenn ich in der Schweiz kommuniziere, dann steht da die Adresse der Antenne drin. Und dann, wenn ich im Ausland bin, steht da halt einfach irgendwie in Deutschland, Kommunikation in Deutschland. Das so viel wie die Swisscom halt mitbekommt übers Roaming.
Aber Ausländer wissen es nicht, ne? Also wenn du dich jetzt als Tourist hier aufhältst und dann hier eingehoomt wirst.
Ich glaube nicht, dass diese Daten automatisch, also wenn jetzt als Deutscher mit einem Deutschen aber in die Schweiz kommst und Roaming hast, sagen wir über die Swisscom, wird Swisscom diese Daten sicher nicht automatisch weiterleiten. Ich glaube, das wäre ihnen wahrscheinlich rechtlich zu heikel. Aber wenn dann irgendwo ein Rechtsbegehren und ein Rechtshilfebegehren in der Schweiz stattfinden würde, dann würde das natürlich auch wieder fließen.
Genau, aber aufgezeichnet würde es.
Ja, da, aber unter Swisscom im Auftrag von einfach mal so, diese SIM-Karte war bei uns aktiv an diesem Standort.
Nach 6 Monaten. Also Vorratsdatenspeicherung ist 6 Monate.
Ja, das ist, also ich finde auch spannend, die neue technischen Möglichkeiten der 5G-Antennen, die einen effizienteren Nutzung der ganzen Frequenzräume und der Energien erlauben, haben natürlich in dem Sinne auch Seiteneffekte, die sich jetzt hier genau zeigen.
Genau, vielleicht noch als Randbemerkung, Vorratsdatenspeicherung, ihr wisst es sicherlich, die meisten, gibt es ja eine Beschwerde, welches die digitale Gesellschaft schon vor vielen Jahren angestrengt hat. Die ist hängig am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und jetzt schon auch seit ein paar Jahren. Das dürfte jetzt langsam dann und hoffentlich spruchreif sein, sodass wir da auch mal ein Urteil bekommen und vielleicht hat sich die Fragen, was die Vorratsdatenspeicherung anbelangt, vielleicht dann auch erledigt. Natürlich die angeordnete Überwachung, die findet dann natürlich nach wie vor statt.
Die Hoffnung möchte ich jetzt nicht zerstören, lieber Kire, ja, weil ich so aus deutscher Sicht die Vorratsdatenspeicherung und die Diskussion kenne.
Ja.
Und also bei jedem Mal, wo sie gerichtlich kassiert wurde, hat die Politik wirklich, du konntest nicht so schnell gucken, wie die einen neuen Anlauf unternommen haben.
Ja, es ist der netzpolitische Zombie. Das ist schon so. Darum, aber wir haben auch schon Ideen, wie wir uns versuchen, dagegen zu wappnen. Weil das ist tatsächlich die Gefahr, dass es dann, dass sie ausgesetzt wird und dann macht man dann ein neues Vorratsdatenspeichergesetz und nennt es nochmals etwas anders. Gut, machen wir noch Kurznachrichten und Fundstücke.
Von mir gibt es eine interessante Nachricht, und zwar aus Kalifornien, und zwar von sogenannten Robotaxis, also selbstfahrenden Taxis. Die standen auf einem Parkplatz in San Francisco, wo die also hingefahren sind, wenn sie nicht gebraucht wurden. Und die Fahrzeuge wurden so ausgestattet technisch, dass sie selber hupen, wenn ihnen ein anderes Fahrzeug zu nahe kommt. Was dann dazu führte, dass auf diesem Parkplatz sich viele Autos befanden, die geparkt hatten. Und bei einem nachts hereinfahrenden anderen Fahrzeug, was von einer autonomen Tour zurückkam und an den anderen Fahrzeugen offenbar vorbeifuhr, fingen die alle an zu hupen und trieben die Menschen dort nachts um 4 Uhr in Kalifornien in den Wahnsinn, weil diese Autos permanent auf dem Parkplatz gehupt haben. Ein Update soll in Zukunft für Ruhe sorgen.
Von meiner Seite, der Bundesrat ebnet den Weg für Gesichtserkennung an Schweizer Flughäfen. Die Idee ist, dass man vom Check-in bis dann zum schlussendlichen Boarden das mit Gesichtserkennung, oder nein, besser gesagt mit biometrischen Daten gemacht werden kann. Es soll den Prozess vereinfachen, wahrscheinlich mehr Sicherheit garantieren etc. Aber was noch schön ist, es heisst, außerdem müsse als Alternative der bisherige Prozess angeboten werden. Ich bin dann gespannt, wie das gehandhabt wird.
Dann habe ich auch noch eine Nachricht, und zwar ein Kommentar von Reto Vogt aus dem Inside IT. Der ist überschrieben mit «Googlebot hackt E-Voting der Post». Und er nimmt da die Kommunikation der Post auseinander, die in ihrem PR-Sprech schön darzulegen versucht, wie erfolgreich Projekt ist, um sich Schwachstellen aufzeigen zu lassen, und die Post da behauptet, dass sie irgendwie 7000 Leute teilgenommen hätten, wobei das eben nur Anführungsschlusszeichen IP-Adressen waren.
Lass mich kurz noch Kire sagen, wenn du bei Reto Vogt bist und wir ja auch hier im Podcast immer regelmäßig Inside IT Themen aufgreifen, die da wirklich wunderbar abgebildet werden. Heute hat Reto verkündet, dass er seine Tätigkeit bei Inside IT einstellt oder dort gekündigt hat. Und von unserer Seite, also an Reto, herzlichen Dank für die journalistische Arbeit, denke von uns allen, die er da abgeleistet hat, so für das Digitale und das Digitale in der Schweiz und die immer aktuelle Berichterstattung und natürlich auch die vielen guten Beiträge und Kommentare, die uns die Möglichkeit gegeben haben, da entsprechend drauf zu reagieren und die hier zu besprechen. Alles Gute für dich, Reto, von uns.
Dann hätten wir noch zwei Veranstaltungshinweise, und zwar einerseits der Netzpolitische Abend, der kommt aus der Sommerpause zurück. Die nächste Veranstaltung ist am Donnerstag, 19. September 2024, wie immer im Karl der Große in Zürich. Das Thema ist Stand der Entwicklung der staatlichen EID. Konkret geht es um die technologische Ausgestaltung. Ganz kurz gesagt EU-Kompatibilität oder mehr Datenschutz. Und auch noch Thema wird sein, und das ist jetzt eine jüngste Entwicklung, wieso nun doch weitgehend auf die Veröffentlichung als Open-Source-Software verzichtet werden soll. Zu Gast sind ganz viele spannende Leute. Einerseits Annette Laube, sie ist Professorin für Informatik an der Berner Fachhochschule. Rolf Rauschenbach, er ist der Informationsbeauftragte für die EID beim Bundesamt für Justiz. Und Daniel Säuberli, er ist Präsident der Digital Identity and Data Sovereignty Association, DIDAS. Los geht es um 19 Uhr, wie gesagt am 19. September im Karl der Große. Die zweite Veranstaltung ist das Datenschutzfestival. Hier gibt es die dritte Ausgabe am 27., 28. und 29. September 2024 in Basel, und zwar in der Paddelhalle Kliebeck. Wir tun uns in diesem Jahr mit dem Hack the Promise Festival zusammen. Beides findet am gleichen Ort zur selben Zeit statt. Wir werden einen Schwerpunkt zum Datenschutz haben am Samstag, 28. September, mit einem Podium und einem World Café. Das Podium findet unter dem Titel «Künstliche Intelligenz – Ende des Datenschutzes?» Fragezeichen statt, und das World Café trägt den Namen «Datenschutz? Fragezeichen. Wieso? Weshalb? Warum?» Ausrufezeichen. Und diskutiert werden die Schutzziele des Datenschutzkonzepts der digitalen Gesellschaft. Und auch Sven ist mit einem Beitrag am Start. Er spricht zu Fakt oder Fake, wahr oder falsch, Rechtsirrtümer zu Datenschutz und KI. Und ich glaube, wie immer mit einem Gewinnspiel.
Wie immer mit einem, nicht wie immer, aber mit einem Quiz. Also es wird weniger Quiz sprechen, sondern viel Quiz geben, kann ich euch viel sagen. Quiz.
Also wir werden alle vor Ort sein und freuen uns, wenn ihr ebenfalls mit dabei seid.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Danke fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.